Klein, aber hart.
Und damit herzlich willkommen, da sind wir alle wieder. Wunderschönen guten Tag zu Klein, aber hart mit unserem unvergleichlichen Michael.
Oh, guten Tag, hallo.
Michael Klein, und dann freue ich mich, heute Miranda de Grande begrüßen zu dürfen.
Jetzt lass doch mit diesem Scheiß in Frieden.
Miranda de Grande, alias Christine.
Ja, jetzt fällt mir zu dir André der Große.
Nein.
Ich finde, du bist eher so der André der Große.
Na Quatsch, nein, im Gegenteil. Nein, ich bin doch wirklich ein bescheidener. Miranda de Grande, das war ein Thema. Ihr wisst ja, Wochenrückblick, natürlich auch kulturelle Orientierung und Diversität. Das sind die drei Säulen, auf denen dieser Podcast ruht. Und eine Meldung schon mal aus der Welt des Feuilletons, aus der Welt der Hochkultur. Nathalie Volk heißt jetzt Miranda de Grande. Das war ein Thema diese Woche.
Ich wollte mich nicht so dumm hinstellen und sagen, ich kenne beide nicht. Jetzt deswegen meine Bildungslücke bitte. Ich habe auch nicht nachgeguckt. Lohnt sich's? Muss man nachgucken? Wer ist es?
Ehrlich gesagt, kannte auch beide nicht, aber da kommt jetzt Christine ins Spiel.
Ich kannte sie auch nicht so wirklich, aber die hat mal mitgemacht, keine Ahnung, bei irgendeinem Reality-TV-Format da als Nathalie Volk, und bekannt geworden ist die eigentlich, weil die sich so einen alten Unternehmen, im Verhältnis zu ihr, wirklich älteren Unternehmer geschnappt hat. Ich weiß gar nicht, ob das der Typ von Otto war oder...
Otto Walkes?
Nee, irgend so ein Versandhaber, ich weiß gar nicht.
Die Versandunternehmer, das ist ja praktisch bei Otto.
Guck mal, ich glaube, das ist der Herr Otto. Also
war das der Herr Otto direkt?
Einer der Ottos, glaube ich. Kannst du mal gucken, bitte, Micha? Der ist auch im Radiogeschäft ganz dicke. Und ich glaube, der hatte sogar, oder hat sogar hier in Sachsen irgendwie bei Energy oder so, hatte der mal Anteile. Ich kann es aber mit Sicherheit nicht sagen.
Weiß ich nicht, aber
Frank
weiß nur,
Otto, glaube ich.
Frank Otto?
Micha, guck mal.
Stimmt, ich glaube, es war ein Frank.
Du hast Internet bei dir in Nordrhein-Westfalen.
Nathalie Volk und Frank. Gib mal ein.
Ich habe jetzt Nathalie Volk, ich bin bei Wikipedia gelandet. Frank Otto, tatsächlich, 2015. Ja. Danach war jetzt ein Rocker und jetzt hat sie wieder einen anderen anscheinend.
Ja,
genau, und die waren aber relativ lange auch zusammen und alle haben sich halt immer so lustig gemacht und sagen, oh komm, die Kleine und der ältere Herr im Vergleich zumindest. Aber die waren wohl doch relativ lange beieinander und dann aber irgendwann nicht mehr und dann geht's jetzt los mit Miranda de Grande.
Ihr seid Ignoranten. Also, war bei Germany's Next Topmodel, damit ging's los. Sie war bei, echt, das habe ich verpasst, Ich bin ein Star, holt mich hier raus.
Ach, das auch?
Ach, schon, ja,
das Mensch, da sind wir ja auch in der neuen Staffel gerade, in der 15.
Aber habe ich sie nicht wahrgenommen, habe ich völlig irgendwie ausgeblendet. 2016 war sie da. Beim perfekten Promi-Dinner, okay, da sind alle mal. Nathalies Welt gab's. Dann war sie bei Goodbye Deutschland, Story of My Life. Ja, und ein paar Talkshow. Ach, guck mal, hier stehen auch alle Talkshow-Auftritte drin. Bei 3 nach 9, beim Nachtcafé und so weiter und so fort.
Alles gemacht.
Die ist auch viel berühmter als wir.
Natürlich,
definitiv.
Ja, aber jetzt heißt sie eben Miranda de Grande. Wir sind nur deshalb drauf gekommen, jetzt im Verlauf der Woche, weil es irgendwie ganz groß in der Zeitung stand, dass sie jetzt mit ihrem neuen Lover auf den Malediven turtelt. Und da fiel mir nur auf, dass das jetzt so regelmäßige Meldungen sind und dass das offensichtlich in ist, jetzt auf die Malediven zu fliegen und dort zu turteln. Ja, also man hat das jetzt öfter mal gelesen, ja, Malediven und schöne Grüße, Tennisspieler, Fußballspieler, Reality-TV-Stars und so weiter und so fort. Alles tummelt sich auf den Malediven. Und das war auch schon beim Thema unseres heutigen Podcasts. Stellt euch mal vor, gute Vorsätze für 2022. Wir haben immer gesagt, wir bräuchten eigentlich schon am Anfang einen Titel. Ich schlage vor, ich will Spaß.
Ach so.
Ich gebe Gas.
Ich will Spaß. Berühmter Song von Markus in den 80er Jahren. Ich will Spaß. Mein Maserati fährt 210. Jetzt müsst ihr mich natürlich fragen, wie kommst du auf ich will Spaß?
Das ist jetzt aber so ein bisschen, das ist wieder die gespielte Handpuppe, ne? Wie kommst du denn auf diesen lustigen Titel?
So kommst du auf diesen lustigen Titel? Also, Spaß.
Das Dumme ist, Christine und ich, sogar ich weiß es.
Micha, sei du doch jetzt mal bitte das Morgenmädel.
Spaß ist toll, André, wie kommst du denn darauf?
Ja, weil unsere Show im Radio heißt ja wirklich, man mag es kaum glauben, aber auch das gibt's noch, André und die Morgenmädels. Und insofern, eine Morgenmädelrolle wäre zu fragen, ich will Spaß. Wie kommst du denn darauf?
Wobei ich diesen Zusammenhang mit den Morgenmädels, ich glaube auch in diesem Podcast, schon 100.000 Mal erklärt habe. Das ist ein uralter Name, den wir schon übernommen haben, vor über 20 Jahren.
Ist ja okay.
Da hieß es dann irgendwie Falco und die Morgenmädels und, keine Ahnung, Armin und die Morgenmädels und Holger und die Morgenmädels und jetzt eben seit fast 20 Jahren André und die Morgenmädels. Und deswegen hat man gesagt, das ist jetzt quasi schon eine, ja, nahezu gewachsene Marke im Freistaat Sachsen. Deswegen haben wir das bis heute beibehalten oder hat man das bis heute beibehalten. Ja, warum? Ich will Spaß. Es ist ja gerade schon angeklungen und das ist vielleicht auch für alle Podder, die uns von weiter her wegzuhören. Ja, wir sind sind ja auf nahezu allen Kontinenten, und das ist jetzt nicht übertrieben, auf nahezu allen Kontinenten inzwischen vertreten, ja, per Stream. Ja, Radiosendung ist richtig, die machen wir nebenbei, und natürlich bekommen wir zu manchen Themen, die wir besprechen morgens, auch Resonanz, mal mehr, mal weniger, mal zustimmende, mal weniger zustimmende Resonanz, Reaktionen per WhatsApp oder per Mail und Anrufe etc. Und heute ging es tatsächlich ganz aktuell um das Rasen auf der Autobahn. Das heißt, es ist wohl, hat sich Folgendes zugetragen, auf der A2 zwischen Berlin und Hannover. Ein tschechischer Milliardär hat dort seinen Bugatti, wie heißt das? Ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht. Bugatti, Chiron. Also der hat den dort mal ausprobiert. Ein Auto mit 1600 PS und ist dort 417 km/h schnell gefahren. Hat das Ganze gefilmt und hat es dann auch ins Netz gestellt. Also der hat sich eben von innen, ne, aus, wie sagt man, bei so einem Auto ist es das Cockpit. Hat sich aus dem Cockpit heraus selber gefilmt. Und ja, jetzt wird tatsächlich die Staatsanwaltschaft aktiv, weil die sagen, das ist eigentlich nicht erlaubt. Obwohl in dem Abschnitt, wo er gefahren ist, tatsächlich keine Geschwindigkeitsbegrenzung geherrscht hat. Also theoretisch darf man dort schnell fahren, so schnell wie man will. Und die Frage, die wir uns heute Morgen gestellt haben, gilt das auch für 417 km/h im Bugatti? Oder gibt es bei Geschwindigkeit ist freigegeben doch irgendwo eine Begrenzung? Das war die Frage. Und wir haben irre viel Reaktion, Resonanz darauf bekommen.
Ja, gibt es denn jetzt vom Oberverwaltungsverfassungsgericht irgendwo jetzt eine klare Stellungnahme, was richtig ist und was nicht? Oder?
Es haben sich ganz viele, es haben sich auch Polizisten zum Beispiel, die sich gemeldet haben, auf Paragraph 3 der Straßenverkehrsordnung bezogen. Ich habe da ehrlich gesagt jetzt gar nicht recherchiert. Da muss es wohl um Geschwindigkeit gehen und da heißt es wohl sinngemäß, du musst deine Geschwindigkeit immer so anpassen, dass nichts passieren kann. Also, dass du dein Fahrzeug noch beherrschst und dass theoretisch nichts passieren kann. Das ist natürlich sehr dehnbar, das Ganze. Da gibt es auch Urteile, wenn natürlich etwas passiert, dann bist du auch mit wahrscheinlich 180 oder 200 schon fällig, weil die dann davon ausgehen, dass du mit 200 das Fahrzeug nicht mehr hundertprozentig beherrschen kannst. Und wenn du da einem hinten drauf rauchst oder so, auch wenn der sich vielleicht in dem Moment verkehrswidrig verhalten hat, weil der eben vor der Mittelspur plötzlich nach links schert und sieht dich nicht oder was auch immer, dann bist du trotzdem schuld, beziehungsweise bist du zumindest mitschuld. Das ist wohl mehrfach festgestellt worden, aber ob du jetzt grundsätzlich nicht so schnell fahren darfst, das steht ehrlich gesagt nirgends.
Paragraph 3.
Guck mal bitte.
Absatz 1. Ja. So, wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird.
Okay.
So. Ist ja die Frage, wer dann was beherrscht da an der Stelle. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßenverkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. So, und dann kommt was mit Nebel, Schnee und Tralala und so weiter. Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann. Das war ja wohl eine ganz gerade und einsehbare Strecke. Ne? Das ging wohl kilometerweit immer nur geradeaus, hat man irgendwie gehört.
Und wir haben das inzwischen auch ausgerechnet bekommen. Also ich habe das jetzt auch nicht überprüft, aber jemand hat uns geschrieben, er hätte es ausgerechnet. Und bei einer Geschwindigkeit von 417 km/h würde dieser Bugatti ungefähr einen halben Kilometer brauchen, um zu bremsen. Also der Bremsweg wäre ungefähr 490 Meter lang oder so.
Ja. Okay, also nach dem Kriterium wäre das kein Problem für ihn.
Jetzt, wie war der erste Satz? Nach persönlicher Eignung oder wie war das?
Darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist anzupassen, den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Ach,
den Eigenschaften, also nicht den Eigenschaften des Fahrers.
Doch, den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeugen.
Den persönlichen Fähigkeiten.
Ja.
So, da fängt der Hamster schon an zu humpeln. Was machen wir denn da zum Beispiel mit
der Christine?
Ja.
Wie sind denn deine persönlichen Fähigkeiten
mit beim Fahren? Mit unserer Miranda de Granda. Und ich glaube -12 Dioptrien oder so?
Nein, -8. Oh, jetzt sag mal, -8. Und ich habe ja auch Kontaktlinsen. Ohne Kontaktlinsen würde ich mein Auto gar nicht finden.
Ja. Nee. Aber wie schnell seid ihr denn schon mal gefahren? Also selbst am Steuer?
Also ich fahre ehrlich gesagt nie. Also mir wird so ab 130 habe ich auch, also wenn ich selber fahre, habe ich auch ehrlich gesagt keinen Bock mehr, schneller zu fahren. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich es ganz eilig habe, fährt mein Auto, weiß nicht, so 180, 190, aber dann höre ich auch wirklich auf. Also das, und das mache ich auch wirklich nur, wenn es ganz nötig ist. Normalerweise finde ich so 130, 140 finde ich geil. Da bin ich entspannt.
Ja,
das finde ich schön.
Und André, komm, du bist ein schneller.
Nee, eigentlich, also 220 eigentlich auch nicht, war auch kein Thema, oder? Wir hatten ja vor 2-3 Podcast-Folgen mal über mein neues Auto gesprochen. Mhm. Ja, ich habe ja nicht der Penisprotzer, nein, sondern ich habe ja gesagt, ich möchte jetzt, bevor uns die Elektromobilität voll in den Griff nimmt. Und ich habe ja nichts gegen E-Mobilität.
Ich dachte, bevor nicht mehr funktioniert, nein, möchte ich nochmal einen Basecropper.
Möchte ich quasi nochmal die High-End-Technologie der Verbrennungsmotoren spüren. Ja, nochmal jetzt so ein, zwei Jahre, bevor es dann wahrscheinlich wirklich in Richtung Elektromobilität oder Wasserstoff oder was.
Meinst du, das haben die damals
krachen und haben mir halt ein schnelles Auto zugelegt. Ja.
Meinst du, das haben die damals auch gemacht mit den Kutschen, als die Autos kamen, dass die gesagt haben, so, ich reite dieses Pferd jetzt nochmal schnell zu Tode, weil ich es nochmal ausnutzen möchte?
Ich reite doch niemanden zu Tode. Das ist, übrigens, apropos Kutschen, das ist total interessant, das haben wir heute Morgen gelernt. Christine ist ja in dem Beruf auch noch Lehrerkind. Der Kotflügel am Auto heißt deshalb Kotflügel, weil die früher mit ihren Kutschen tatsächlich, es lag überall Kacke rum.
Weil logisch, es waren ja nur Kutschen unterwegs. Insofern lag auch entsprechend viel Pferdemist und Pferdekacke halt rum. Und damit das nicht hochspritzte und dann die Kutschen, also die in den Kutschen drin saßen, irgendwie schmutzig wurden, haben die da so Bleche, also so Dinger angebracht, die aussahen wie Flügel. Und so ist ursprünglich der Begriff Kotflügel mal entstanden, weil der wirklich die Menschen, die in den Kutschen saßen, vor Kacke schützen sollte. Und dann hat man das beim Auto einfach so übernommen.
Ja, okay. Kotflügel. Das ist doch der Podcast ja wirklich mit Erkenntnisgewinn. Und ich sag's, ja, ich habe jetzt einmal probiert, mit meinem neuen Audi mich nicht schneller zu fahren. Ich bin bis 240 gekommen, dann habe ich aber abgebremst und habe gedacht, das ist mir nichts, weil ich bin eigentlich auch eher der gemütliche Fahrer. Also ich möchte mich beim Autofahren nicht so unter Stress setzen und wenn jetzt keine große Eile geboten ist, wann ist denn Eile? Veranstaltungen haben wir gerade nicht, weil immer noch Corona und keiner traut sich so ihre Veranstaltungen. Also was früher war, das so nach der Sendung innerhalb von einer Stunde 300 Kilometer weit weg irgendwo auf der Bühne stehen musstest, das findet ja gerade nicht statt. Also insofern,
das wäre auch nicht möglich, innerhalb einer Stunde 300 Kilometer weit
80 Kilometer weit. Insofern läuft gerade alles ein bisschen geregelter und ruhiger ab. Und da bin ich ehrlich gesagt auch jemand, der eher so 130, 140 fährt, so ganz gemütlich, Tempomat, höre ein bisschen Hörbuch nebenbei. Ah, ich habe übrigens einen tollen Buchtipp heute, aber das machen wir später. Und ich habe den Audi jetzt mal bei 240 gehabt. Der ist wohl bei 250 abgeriegelt, aber bis ganz an die 250 habe ich mich noch nicht getraut, weil es irgendwie die Strecke nicht herkommt.
Aber wieso ist der abgeriegelt? Darf man dann, also heißt das, dass irgendwann Schluss ist, dass man dann doch nicht schneller fahren darf?
Gute Frage.
Und wieso darf das der Milliardär? Fragen über Fragen.
Der Micha weiß das. Der Bugatti ist nicht abgeriegelt wahrscheinlich, sonst könnte der ja nicht 417 fahren. Warum riegeln die den Audi ab zum Beispiel? Ist das grundsätzlich so bei uns, das in Deutschland, also jetzt Porsche, ist der abgeriegelt?
Ich glaube, die neueren sind irgendwie dann runtergeregelt. Ja. Ich weiß aber auch nicht warum, was der Grund dafür ist. Vielleicht, weil sie sich selbst unsicher sind, dass ihre Leutchen, die Dinger fahren, dann zu viele Unfälle bauen würden oder so. Ich, keine Ahnung.
Was oder vielleicht der TÜV auch. Ich meine, hat der TÜV da nicht auch ein Wörtchen mitzureden? Wenn so ein Ding, wie viel, keine Ahnung, 300 PS oder?
Fragen über Fragen.
Doppelt also, zu viele.
Also gefährlicher sind ja wohl auch noch so Transporter, ne? Also die schnell mit über 7 Tonnen beladen werden können, aber die ja dann auch diese kleinen Rädchen haben und Bremsen, die nicht dafür ausgelegt sind. Und ich habe letztens irgendwo gesehen, dass die Polizei regelmäßig die anhält, weil die sind immer überladen.
Die
ist immer viel zu schwer.
Und die Dinger schaffen ja bergab. Also du merkst es wirklich bergauf, sind die so bei 120, 130, schneller geht's nicht, aber bergab kommen die auch mal ganz schnell auf 150, 160 Sachen. Wo ich mir auch immer denke, upsala, hey.
Und die Bremsen sind dafür nicht gedacht, genau.
Ja. Wir können das noch besser, wir nehmen das mal mit in den nächsten Podcast. Das ist jetzt ganz blöd, weil die Frage ist jetzt hier spontan aufgekommen, wie das nun ist mit abriegeln und nicht abriegeln. Wir können es nicht mal beantworten. Also jetzt so ad hoc. Wahrscheinlich dauert es auch zu lange, das zu googeln jetzt. Oder? Kannst du mal gucken? Warum, Michael, gib doch einfach mal schnell den Satz ein. Du hast Internet in Nordrhein-Westfalen. Warum sind in Deutschland Fahrzeuge abgeriegelt?
Abgeriegelt oder abgeregelt?
Abgeriegelt. Oh, ich habe eine böse Mail bekommen.
Für die Premium-Hersteller aus der Bundeswehr.
Ich sage immer abgeschwiffen. Und ich habe heute letztens, sagen Sie bitte Ihrem Ansager, dass es abgeschweift heißt. Ja, nicht abgeschwiffen.
Abgeschwurft.
Abgeschwurft, genau. Ja, ich bin abgeschwurft. Ja, kam gerade eine Mail.
Ach, guck an. So. Das ist eine freiwillige Geschichte. Ach. Und zwar, die setzten sich zusammen und im Jahr, wann war das? 2000, aus der Bundesrepublik, die Premiumhersteller haben sich zusammengesetzt, entwickelten ein Gentleman's Agreement. Fortan galt eine freiwillige Selbstbeschränkung. Ausschuss sollten maximal 250 Stundenkilometer erreichen.
Guck an. Das hatte ich nicht gewusst. Also freiwillige Selbstbeschränkung,
Unter anderem hat es auch den Hintergrund, dass es so ein bisschen das Wettrüsten beendet hat, dass sie nicht also immer noch weiter sich hochgepusht haben gegenseitig. Ja,
okay.
Na, guck mal. Und die haben das gemacht, um dem Tempolimit entgegenzukommen, also um das zu verhindern. Und zwar haben die Hersteller dann gesagt, bevor hier weiter diskutiert wird, machen wir lieber was Eigenes. Und weil nämlich es tatsächlich ein Sicherheitsrisiko war. Durch die Sportwagen, die Leute nicht beherrscht haben, gab es zu viele Unfälle. Und dann haben wir gesagt, bevor die Diskussion hier zu groß wird, machen wir selbst
die
was.
Die Diskussion zum Thema Tempolimit.
Richtig,
ja.
Genau.
Wir sind ja eins von ganz, ganz vielen Ländern, in denen es noch kein generelles Tabulimit gibt, oder? Sind wir, ne, wir sind, das war jetzt ein Späßle, Micha. Ja, das ist ja auch viel Spaß, das war ein Späßle. Es gibt, du hast es heute Morgen klargestellt im Programm, es gibt, glaube ich, nur noch ganz, ganz wenige Länder auf der Welt, wo das tatsächlich so geht. Deswegen kommt er aus Tschechien mit seinem Bugatti auch zu uns.
Ich habe eben überlegt, du guckst ja immer gerne rein, wo haben wir Podcast-Hörer? Und ich wäre mir jetzt unsicher, ob in irgendeinem Land außerhalb Deutschlands wir einen Podcast-Hörer haben, wo es kein Tempolimit gibt. Weil die Länder sind Indien, aber nur in drei Bundesstaaten von Indien. Da gibt es kein Tempolimit. Bhutan, Burundi, Myanmar, Nepal, Somalia, der Libanon, Afghanistan, unser Lieblingsurlaubsland Nordkorea und Mauretanien. Und ich habe aber gelogen, ich habe heute Morgen gesagt, nein, in Europa kein Land. Es ist kein Land dabei, wo man unbeschränkt fahren darf. Es war gelogen, ich muss es an dieser Stelle korrigieren. Es gibt tatsächlich eine Region in Europa, wo es kein Tempolimit gibt.
Lass mich raten, Vatikanstadt.
Wäre eine Idee, ja. Nee. Noch ein Versuch?
Warte, oben in den Pyrenäen hier.
Andorra.
Andorra.
Nee, es ist die Isle of Man.
Ach was?
Aha. So, die ist ja autark, die gehört ja nicht so ganz richtig zu Großbritannien, sondern ist im Kronbesitz. Und auf der Insel gibt es aber keine einzige Autobahn, habe ich eben nochmal nachgeguckt. Und die ist ein bisschen größer als Bremen von der Fläche her, aber die haben kein Tempolimit. Und es gibt wohl auch relativ viele Unfälle da, weil die haben so ein Motocross-Rennen jedes Jahr, so eine Rennwoche. Und da sind natürlich ganz viele dabei, die auch gerne über die Insel heizen. Und da gibt es wirklich extrem viele Unfälle, sodass die auch teilweise Schilder auf Deutsch da stehen haben. Achtung, Vorsicht. Geschwindigkeit einhalten und so weiter. Okay.
Also Isle of Man wärst du mit dem Bugatti und 417 km/h wahrscheinlich in 2 Minuten durch.
Einmal rum oder einmal drüber. Ach, übrigens, wenn man anfängt, solche Sachen mal nachzulesen, wisst ihr, wer das Staatsoberhaupt von der Isle of Man ist?
Martin, die Queen.
Nein, es ist, aber es ist der Lord of Man.
Der
Lord of Man ist die Queen. Der Lord of Man. Okay, aber der Titel ist weiterhin Lord of Man.
Verrückt.
Der Lord of Man. Da muss ich jetzt, also sorry, dass ich das gleich mal aufgreife. Ich will mich auch nicht in den Vordergrund drängen, aber wir sagen ja auch immer wieder kulturelle Orientierung. Ich habe einen Buchtipp und da muss ich jetzt auf, weil du gerade bei der Queen und Lord of Man und Isle of Man und so weiter warst. Ich habe ein Buch entdeckt und ich habe es ratzifatzi durchgelesen. Das ist nicht mal ganz neu und kommt von Ian McEwan. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, und das Buch heißt Abbitte. Kennt ihr Abbitte? Es ist toll. Und das fängt so an, also Ian McEwan. Ja? Ian McEwan. Das ist ein Brite und ich habe schon mal was von ihm gelesen, Maschinen wie ich, das haben wir, glaube ich, hier im Podcast auch mal besprochen, aber das ist schon länger her, wo quasi ein Pärchen sich einen Roboter kauft, ja, also so eine Art Android und das ist halt ein perfekter Mann und der macht alles und der verdient für die Geld und irgendwann fängt er auch an, sich in das Mädchen zu verlieben, also in den weiblichen Part des Paares dort. Und da kommt es zu ziemlich vielen lustigen und interessanten und nachdenklichen Szenen, also Maschinen wie ich. Das hatte ich vor Jahren mal gelesen. Ist das der Film dazu, der jetzt die deutsche Oscar-Nominierung hat? Nee, ich meine nicht, oder? Nein. Wie heißt der Film, weißt du es? Oh Gott, ich bin
dein Mensch.
Ich bin schon wieder abgeschwiffen. Jetzt, ja, ich bin dein Mensch.
Ich bin dein Mensch, lief letztens. Der hat eine Oscar-Nominierung.
Der ist zumindest vorgeschlagen als in der Auswahl bester ausländischer Film.
Ja.
Das ist wohl der Stand. Ja, aber ich will jetzt nicht schon wieder abschwiffen. Und nochmal zurück zu Ian McEwan. Und zwar Abbitte. Kein so neues Buch, aber so richtig, also für mich so richtig Literatur mal wieder. Ich war richtig verliebt in dieses Buch. Es beginnt wie so ein englischer Gesellschaftsroman von Jane Austen oder so. Deswegen, weil du jetzt Lord of Man sagst, deswegen komme ich drauf. Also so ein Gesellschaftsroman aus dem 19. Jahrhundert, spielt aber tatsächlich oder beginnt zumindest tatsächlich in den 30er Jahren auf irgendeinem herrschaftlichen Landsitz in Großbritannien, ich weiß jetzt nicht die Provinz dort. Und da geht es um eine sehr wohlhabende Familie und da geht es um den Sohn der Putzfrau, der quasi in diese Familie aufgenommen wurde, weil der Vater, also das Familienoberhaupt dieser Herrschaften dort erkannt hat, dass das ein junger Mann mit viel Potenzial ist und der bezahlt ihm das Studium und so weiter und so fort. Also ist er dort irgendwie angesehen und in dieser Familie tatsächlich auch zu Hause. Und irgendwann kommt es dann zu einer Vergewaltigung. Da wird also ein Mitglied, also irgendeine Cousine, die sind da zu Besuch und so weiter, wird dort vergewaltigt. Und die 13-jährige Tochter dieser Herrschaften dort, die gibt es dann bei der Polizei zu Protokoll, dass das dieser Robbie, also dieser Sohn der Putzfrau war, der inzwischen erwachsen ist, ne, 2021, also wie gesagt Student, Literatur studiert, will Medizin studieren und sagt eben, der war's. Und die hat halt eine ganz blühende Fantasie, die ist 13 Jahre alt, wie gesagt, diese Tochter, und hat sich das so alles ein bisschen ausgemalt, schreibt Theaterstücke und die Fantasie geht da quasi mit ihr durch, aber nimmt dann so Besitz von ihr und sie verkeilt sich dann so in dieser Aussage, sie hat nicht wirklich was gesehen, beziehungsweise zumindest nicht diesen Robbie, den sie dann beschuldigt, aber sie verrennt sich dann so in diese Aussage, dass sie die auch nicht zurücknimmt, und dann kommt es eben so, dass der junge Mann, dieser Robbie, eben wirklich ins Gefängnis muss und dann geht er in den Krieg, dann ist Zweiter Weltkrieg, dann kommt er irgendwann zurück. Und das Ganze spannt sich über 70 Jahre, also die Geschichte 70, 80 Jahre, bis alle ganz, ganz alt sind. Und sie muss eben oder trägt eben ein Leben lang an dieser Schuld, diese damals 13-Jährige, die den eben beschuldigt hat oder die vorgegeben hatte, ihn zu sehen. Aber das ist jetzt blöd zu beschreiben, weil das ist eigentlich ein Buch, wo die Handlung meines Erachtens so ein bisschen untergeordnet ist. Es ist eher die Art und Weise des Schreibens, die mich total fasziniert hat. Also Ian McEwan, Ab bitte. So heißt der Roman.
Wird die ihre Schuld noch los dann zum Schluss? Kann sie sich noch entschuldigen?
Ja, sie kann sich entschuldigen, das tut sie. Das
verratet
sie,
nicht sie, alles.
Ich will jetzt nicht spoilern, sie kann sich entschuldigen und sie schreibt sich quasi frei. Also okay, quasi gut. Ein ganzes Autorenleben lang, und das Buch endet dann eben zu einer Zeit, wo sie dann fast 80 ist, und sie hat sich eben versucht, ein Leben lang abbittemäßig frei zu schreiben von dieser Schuld. Ja, wollte ich nochmal empfehlen. Also wirklich für alle, die es mal jetzt nicht so ganz so, ist kein Thriller und es ist jetzt auch nicht trashig oder so, es ist einfach nur wirklich gut gemachte, gut geschriebene Literatur. Ian McEwan, Ab bitte. So, jetzt bin ich, das was ich sagen wollte, losgeworden. Hat noch jemand was? Wenn wir jetzt bei Kultur bleiben, ich will Spaß. Also ja, das macht wirklich Spaß, und hat noch jemand was beizutragen zum Thema ich will Spaß? Irgendwas Schönes gesehen, irgendwas Schönes gelesen.
Nee, ich will Spaß, ist ja das Oberthema heute ja die Autobahn. Ich bin diese Woche über eine Meldung gestolpert, weil wir haben ja alle das Problem, dass wenn du über die Autobahn fährst und du telefonierst, macht es zwischendurch krack, ich höre dich, hallo, krack, und zack, ist wieder alles weg. Sprich, Deutschland ist ein einziges großes Funkloch, und da ist man seit Jahren ja dran, die Mobilfunkausbauten an den Autobahnen irgendwie mal in den Griff zu bekommen. Und diese Woche gab es eine Anfrage. Da hat der Verkehrsminister, also Herr Wissing von der FDP, darauf antworten müssen, hat nämlich die CDU-CSU-Bundestagsfraktion gefragt, wie steht's denn hier eigentlich mit dem Mobilfunkausbau, und dann hinterher groß verkündet, die Regierung tappt völlig im Dunkeln, die weiß überhaupt nichts, wie es um den Ausbau des Mobilfunks an den Autobahnen steht. Und ich finde das insofern lustig. Wisst ihr noch, wer das Digitalministerium die letzten Jahre geleitet hat?
Gab's das?
Das gab es.
Verkehrsminister,
damit fängt es an. Nee, es gab sogar ein eigenes Digitalministerium, beziehungsweise eine Digitalbeauftragte, das war die Frau Beer von der CSU.
Ach ja.
So, die letzten 4 Jahre. Verkehrsministerium, hast du völlig recht. Ja, also die Anfrage ging jetzt auch an das Digital- und Verkehrsministerium, an Herrn Wissing. Jetzt FDP, wer war das die letzten Jahre? Richtig, Andreas Scheuer, von welcher Partei ist der nochmal? CSU. Davor war es Christian Schmidt, von welcher Partei CSU. Ist der? Davor war es Alexander Dobrindt.
CSU. Davor war es Ramsauer.
Peter Ramsauer.
CSU.
Ja. Richtig. Nämlich seit 2009 war also die CSU das Verkehrsministerium. So. Und dann stellen sie jetzt diese Anfrage und sagen, hey, die Regierung verpennt den Ausbau des Mobilfunks an der Autobahn. Super, oder?
Ja.
Also das ist genau mein Humor, finde ich großartig.
Okay, sehr schön. Aber dafür wurde vielleicht wegen Ihnen damals irgendwann diese Vereinbarung getroffen, dass sich die Premium-Hersteller geeinigt haben, ihre Autos abzuregeln.
Ja. Überriegeln. Haben sie das geschafft?
Das
kann sein.
Regeln.
Ja. Also, wir sind im Thema Kultur.
Wir sind beim Thema Kultur, ja, bitte. Ich bitte um Beiträge. Gebt uns was mit.
Christine, hast du kulturelle Orientierung für uns?
Kulturelle Orientierung? Nee, also gelesen habe ich nicht, aber ich habe einen schönen Film geguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den schon mal besprochen habt. Gott, du kannst ein Arsch sein.
Nee.
Dieser Til Schweiger-Film.
Was? Nee.
Der kam nämlich jetzt letzte Woche, glaube ich, zum ersten Mal im Free TV, habe ich mir dann aufgenommen und dann zwei Tage später angeschaut. Das ist schon ziemlich geil gemacht.
Mhm.
Also Til Schweiger muss man mögen, aber die Geschichte ist ja, Gott, du kannst ein Arsch sein, ist nach einer wahren Begebenheit, ist wohl wirklich passiert. Es geht um ein 16-jähriges Mädchen, die steht kurz vor dem Abschluss, kurz vor der großen Abschlussfahrt und bekommt kurz vorher eine ganz schlimme Krebsdiagnose und auch wirklich so richtig, also nur noch ein halbes Jahr zu leben und alles ganz dramatisch. Und Til Schweiger spielt den Papa, Heike Makatsch die Mama, Benno Fürmann ist mit dabei, Jasmin Gerhardt. Und dann möchte man ja bei dem Thema eigentlich denken, es ist ein todtrauriger Film und du bist da irgendwie zwei Stunden lang am Heulen. Aber dieser Film schafft es trotzdem, also die fährt dann auf ihre Abschlussfahrt, wo sie eigentlich, also die fahren nach Paris mit der ganzen Klasse und da will sie dann, also die hat auch einen Freund schon ganz lange und da haben sie sich vorgenommen, Paris statt der Liebe, schlafen wir zum ersten Mal miteinander. Und das will sie auch erstmal alles so machen. Und dann trifft sie aber, dann geht sie hat noch eine kleine Schwester und dann gehen die kurz bevor diese Abschlussfahrt losgeht, da hat sie die Diagnose auch schon, da gehen sie in den Zirkus und da lernt sie dort einen jungen Artisten kennen. Und mit dem begibt sie sich dann quasi auf die Reise. Die haut von zu Hause ab, weil die Eltern natürlich sagen, du musst jetzt ins Krankenhaus und hin und her. Dann haut die ab und die Eltern fahren dann aber hinterher, immer mit so einem gewissen Abstand, wissen schon immer, wo ihre Tochter ist, treffen sich sogar unterwegs dann mal kurz und reden auch miteinander. Also sie sind jetzt nicht so, dass sie wirklich einsperren und wirklich sagen, du gehst jetzt ins Krankenhaus. Und das ist, also eigentlich ist es so eine richtige, ja, eine Liebeserklärung ans Leben. Also es ist ein Film, der natürlich traurig ist, aber der trotzdem ganz schön erzählt wird und es gibt auch ganz viele Stellen zum Lachen und man geht irgendwie so zufrieden raus, obwohl es natürlich ganz traurig ist und dann zum Schluss auch die Musik und dann blenden die auch die wahre Geschichte nochmal ein. Das Mädchen hat es wohl wirklich gegeben und die hat nach ihrer Diagnose noch, also steht dann so auf dem schwarzen Abspann, noch 296 Tage gelebt. Also wirklich alles ganz furchtbar und ganz dramatisch, aber ganz sensibel gemacht, der Film. Und wenn man mal, ja, ich weiß gar nicht, ein schöner Abend ist jetzt wahrscheinlich übertrieben, aber wenn man mal so einen Film sehen möchte, der nicht so ganz spurlos an einem vorbeigeht und der einen wieder so ein bisschen daran erinnert, dass wir eigentlich alle, wenn wir gesund sind, ganz schön dankbar sein können und dass man dann wirklich eben auch das Leben lieben und genießen sollte, dann ist das wirklich schön gemacht. Also mich hat er berührt. Ich dachte, aus Til Schweiger, wer weiß, wird komisch. Aber nee, war wirklich ein schöner Film.
Wie nochmal, Gott?
Gott, du kannst ein Arsch sein.
Gott, du kannst ein Arsch sein. Okay. Ja.
Mit. Der ist völlig an mir vorbeigegangen.
Ich habe
Im Fernsehen beim Umschalten kurz reingeschaltet, da war Til Schweiger und dann wurde unten im Fernseher eingeblendet, Gott, du kannst ein Arsch sein. Und ich, von dem Film habe ich noch nie vorher gehört.
Ich habe mit Til Schweiger letztens Männerhort gesehen.
Das ist ganz anderes. Ich glaube, der ist nur zwei Jahre alt oder so. Ja, okay. Also der ist nicht mehr ganz neu, aber hat er halt jetzt Free-to-Premiere.
Okay. Ist klar, Gott, du kannst ein Arsch sein.
Ah, okay. Ja. Also guck mal.
Ja.
Ich habe eine Serie, wir haben am Wochenende tatsächlich reingeschaltet und sind nicht mehr von losgekommen. Also dieses berühmte Binge-Watching hat zugeschlagen bei uns, bei einer britischen Serie, die in der Arte-Mediathek drin ist. Und zwar, ich sag das so gerne, ich habe die Arte-Mediathek leer geguckt. Sie heißt Vigil, Tod auf hoher See, ist also eine Krimiserie und zwar handelt es, ich muss anders anfangen, die erste Szene, die ist so schon mega eindrucksvoll, es ist nämlich ein Fischkutter auf der hohen See vor Großbritannien und so ein Trawler, also mit hinten mit riesen Fangnetzen dran und so weiter und plötzlich wird das Seil vom Fangnetz immer strammer und fängt an, das Boot rückwärts zu ziehen. Und die können das Seil nicht kappen, weil die Bolzenschneider sind runtergefallen und es ist nicht mehr loszumachen. Und dieses Seil zieht das Schiff immer weiter und dann in die Tiefe. Das geht schließlich unter. Also man weiß auch nicht genau, was ist da wirklich passiert. Hinterher stellt sich raus, es muss ein U-Boot gewesen sein, an dem sich dieses Seil verfangen hat. Und da ist ein U-Boot unterwegs. Ja. Und zwar ein britisches U-Boot, es soll 4 oder 5 von der Sorte geben, die atomare Abschreckung Großbritanniens an Bord haben, also sprich die Atomraketen. Und die sind ständig unterwegs, damit die auch nicht geortet werden können und damit diese Abschreckung aufrechterhalten wird, sind die auch nur ganz kurz mal irgendwo an Land und der Funkverkehr ist natürlich alles verschlüsselt und nur ganz heimlich und so weiter. Und dieses Boot, vermutet man zuerst, da hat den Trawler runtergezogen, stellt sich dann aber raus, nee, das waren die gar nicht, sondern das muss ein anderes U-Boot gewesen sein, das die verfolgt hat. Und dann gibt's anschließend noch einen Mord, einen Todesfall an Bord.
Was, der Russe?
Und deswegen verrate ich nicht.
Okay.
Zwischendurch vermutet man es und es geht natürlich so ein bisschen hin und her. Und aber um es direkt vorwegzunehmen, es gibt nicht diese eindeutige, das ist der böse Russe, das ist der böse, aber der gute Amerikaner, so, das gibt es tatsächlich nicht. Also auch du kannst es gucken. Nein, ist ja wirklich, ist ja so lächerlich, wenn das so klischeehaft immer ist, ja. Aber das ist in dem Fall nicht so. Und es geht hauptsächlich um einen Todesfall an Bord, wie sich dann hinterher herausstellt, ein Mord, und deswegen muss eine Kommissarin von Land in dieses U-Boot rein. Und das U-Boot, wie gesagt, darf ja nicht irgendwo im Hafen liegen bleiben, also muss sie mit unter Wasser und so weiter und so fort. Und es wird immer dramatischer, weil dann der Funkverkehr abbricht und es gibt Sabotage an Bord und so weiter und so fort. Und es war wirklich so, wir haben gedacht, ach komm, wir gucken mal rein, eine Folge, und wir sind hängen geblieben und haben es durchgeguckt in einem Rutsch. Es ist wirklich hochspannend und
wie heißt es nochmal?
Vigil, also V-I-G-I-L, Vigil, Tod auf hoher See. Okay. In der Arte Mediathek, jetzt glaube ich noch ein paar Wochen drin bis in den Februar.
Und du sagst, es gibt keinen eindeutig bösen oder guten. Das ist ja gerade viel Diskussionsstoff. Ja, viele Leute glauben, dass wir im Moment an der Schwelle zum neuen Krieg stehen. Ja, USA und EU rufen heute, ganz aktuell heute übrigens der 25. Januar 2022, USA und EU rufen Russland zur Deeskalation auf. Aber man hat eben jetzt gerade aktuell das Gefühl, man weiß jetzt gar nicht genau, wer da jetzt noch wen provoziert und wer da was, wie, wo. Aber die Vergangenheit hat halt zeigt, dass man einen Krieg auch herbeireden kann, ja, und dass man eben einfach durch diese ganzen Provokationen gegenseitig auch eine Situation herbeiführt, also ein Mechanismus, ein Automatismus, der sich dann irgendwann nicht mehr aufhalten lässt. Das macht ein bisschen Angst. Da gibt's, das ist in dieser Woche passiert, beziehungsweise jetzt am vergangenen Wochenende auch einen interessanten Fall. Der Chef der deutschen Marine musste zurücktreten, das habt ihr mitbekommen. Der Oberbefehlshaber, der hat sich zu diesem ganzen Konflikt geäußert und hat gesagt, dass die Krim wohl nicht zurückkommen wird, dass man das eben akzeptieren muss, dass es aber auch Nonsens ist zu glauben, Russland wolle sich die Ukraine einverleiben, und das Einzige, was Putin verlangt, ist halt ein bisschen Respekt. Und für diese Aussagen musste der Oberkommandierende der deutschen Marine am Wochenende seinen Hut nehmen. Daraufhin der ukrainische Botschafter in Deutschland hat dann gleich gesagt, ja, das ist Nazi-Sprech und so weiter. Also das ist schon ziemlich heftig, das sind schon ziemlich verhärtete Fronten, ne, wenn man das sich so mal anschaut. Das ist auf alle Fälle ein Thema gewesen diese Woche. Mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Dauerthema, ne?
Dauerthema. Ja. Ich lasse das jetzt, ihr erwartet jetzt von mir, dass ich das kommentiere. Ich kommentiere das überhaupt nicht. Nein,
du hast ja kommentiert.
Nö, habe ich nicht. Ich sage nur die Fakten, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Ne?
Na, da war schon eine Wertung mit drin, aber...
Bitte?
Man kann ja immer noch eine andere Seite oder andere Sichtweise kann man da auch noch haben und so weiter. Ja, aber es ist
niemand hindert euch daran. Ich habe jetzt wirklich den Oberkommandierenden der Marine zitiert und gesagt, dass der eben dafür seinen Hut nehmen musste, weil er das so gesagt hat. Weil er gesagt hat, er hält es für Nonsens, dass es da zu einem Großangriff der Russen auf die Ukraine kommt. Und er denkt, dass Putin einfach nur ein bisschen Respekt verdient hat und den auch möchte. Und ja, das kann man jetzt gut finden, oder man kann sagen, ja, dem pflichte ich bei, man kann aber auch sagen, nö, dem pflichte ich nicht bei.
Nee, man kann auch unterschiedliche, also verschiedenste Punkte hervorheben. Man kann überlegen, warum gibt es diesen Truppenaufmarsch da an der Grenze? Warum, was soll der Respekt sein, indem man sagt, man macht die gesamte NATO-Osterweiterung wieder rückgängig der vergangenen 30 Jahre und so weiter? Was sind die Forderungen? Auf was kann man eingehen? Was gibt es da für Möglichkeiten und so weiter? Also es gibt viele, viele Aspekte bei dieser ganzen Geschichte, wo ich jetzt auch nicht sagen kann, das ist richtig und das ist falsch. Es ist einfach leider im Moment so ein totales Hochschaukeln von beiden Seiten.
Das wäre das, wofür ich unbedingt plädieren würde und möchte, hier so in unserer kleinen lauschigen Runde, dass man, wie du sagst, dass man sich wirklich mal mit den Fakten ein bisschen beschäftigt und eben die Für und Widers und Aktion und Reaktion, dass man sich damit mal beschäftigt, ohne das jetzt werten zu wollen, dass man wirklich mal zurückgeht, wie fing das alles an vor 9 Jahren dort in der Ukraine mit diesem ganzen Konflikt und welche Rolle spielt die NATO, welche Rolle spielt Russland, also dass man wirklich mal guckt, was machen die einen, was machen die anderen, also dass man sich jetzt nicht so auf diese Schlagzeilen reduzieren lässt, das wäre jetzt glaube ich, meine Bitte, Gott, an wen soll ich mich richten? Ich richte mich nur an euch, an Christine und Micha, meine Bitte, ja, wirklich da mal zu gucken und zu schauen, was ist Aktion, was ist Reaktion, wer hat da was, wie, wo angestoßen und wer hat dann wie und warum reagiert und so weiter und so fort. Das ist ein ganzer Kreislauf, der da quasi in Bewegung gesetzt wird und der sich jetzt leider immer wiederholt und immer aggressiver wird, hat man das Gefühl. Aber
ja, nur das Problem ist ja immer, bis wohin geht man zurück? Irgendwann ist man bei den Kartoffelkriegen von 958, wo irgendjemand die Bratpfanne hat fallen lassen und den anderen dadurch beleidigt hat, ne? Das ist ja immer wieder, wo man nochmal eine Runde und nochmal eine Runde zurück und wo man einfach sagen muss, man ist ja heutzutage an diesem Punkt, wie kommt man aus dieser Nummer jetzt wieder heraus? Und wenn natürlich von beiden Seiten da immer noch höher gelegt wird und immer gesagt wird, nee, aber das darf auf gar keinen Fall zurückgefahren werden und das auch nicht und hier darf aber nicht das Land so entscheiden und das andere Land darf das nicht machen und die EU darf nicht hier und Russland darf nicht das und so, dann sind wir natürlich an einem Punkt, wo man überhaupt nicht mehr weiß. Das Schlimme ist ja, man weiß ja auch gar nicht, was will welche Seite eigentlich so ganz genau. Ne? Dann könnte man ja miteinander reden und sagen, ja, pass auf, wir machen das und das, dann habt ihr Ruhe, wir haben Ruhe, aber man weiß es ja nicht. Ne?
Nee, also man kennt auch die konkrete und detaillierte Faktenlage nicht wirklich. Ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, wenn das jetzt wirklich weitergeht mit dem Konflikt, könnte der Ölpreis bald auf $175 pro Barrel klettern. Also quasi jetzt nochmal das Doppelte in etwa von dem, was wir jetzt haben, und der ist ja jetzt schon relativ hoch. Wo ich dann auch wieder spontan dachte, also gibt es denn Leute, die daran Interesse haben? Da gibt es bestimmt viele Menschen, die ein Interesse an einem Ölpreis haben, der jetzt nochmal doppelt so hoch ist wie jetzt und so weiter. Also man weiß nie, wer da wie was, welche Kohle ins Feuer wirft, um das anzufachen. Ich glaube nur, dass man unterm Strich sagen kann, dass wir alle von unseren Anführern, also wir können von unseren Anführern erwarten, genauso wie das die Menschen in Russland von ihren Anführern erwarten können, dass sich diese Eskalationsspirale nicht weiter hochdreht und dass die das wirklich jetzt irgendwie wieder zurückfahren. Weil ich glaube, das will niemand. Also niemand will doch im Ernst einen Konflikt mit Russland. Und ich glaube, die Russen wollen nicht wirklich einen Konflikt mit uns und wir, die wir hier sitzen, wollen nicht wirklich einen Konflikt mit Russland und schon gar nicht wegen der Ukraine. Und ich glaube, das will niemand. Und das kann man, glaube ich, ein Stück weit von den Anführern erwarten, dass sie dort wirklich alles tun, um zu deeskalieren und da wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen ins aufgeregte Leben.
Oder?
Hoffentlich.
Manchmal kommt es einem vor wie das Dschungelcamp, was da so passiert. Ja,
Dschungelcamp. Du, da ist doch die erste schon rausgeflogen. Was ist denn da wieder los? Micha Klein, unser Dschungelcamp-Experte, um es jetzt mal hier einzuordnen.
Ein Freak neben anderen, der andere mit seinem Russland-Unternehmen.
Ja, wirklich, oder? Dschungelcamp.
Ihr seid schön.
Ja, aber das Verhalten der Protagonisten ist wirklich sehr, sehr ähnlich.
Du kannst zurückgehen. Wir hatten beim letzten oder vorletzten Mal über das Buch gesprochen, eine kurze Geschichte der Menschheit. Du kannst 30.000 Jahre zurückgehen, 70.000 Jahre zurückgehen, 100.000 Jahre, 500.000 Jahre. Du kommst eigentlich am Ende zu dem Schluss, dass der Mensch in den großen Dingen des Lebens, weil er eben sich im Kleinen so relativ wenig verändert hat, auch in den großen Dingen des Lebens und der Welt und des Planeten nicht wirklich verändert hat oder verbessert hat. Das ist verrückt. Also wir sind im Grunde genommen immer noch auf Neandertaler Niveau. Und deswegen, jetzt kommen wir zum Dschungelcamp. Micha, erzähl mal, was ist da der aktuelle Stand? Weil ich glaube, Christine ist jetzt auch nicht so. Du bist eher Miranda de Grande. Also,
das muss ich gerade, das habe ich noch nachgeguckt. Miranda die Grande hieß ja früher Natalie Volk und ich habe doch eben gesagt, wie, die war im Dschungel. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich habe diese Staffel tatsächlich gesehen. Das war nämlich die Staffel mit Brigitte Nielsen. Da hat hinterher Menderes gewonnen. Da war Helena Fürst mit drin. Das war eine ganz legendäre Staffel. Gunther Gabriel war mit drin. Und ich habe Natalie Volk nicht in Erinnerung. Ist völlig, also da sieht man aber auch, wie eindrucksvoll sich das bei mir manifestiert hat, wie wichtig das Dschungelcamp für mich
liegt aber,
ist.
Oder lag damals am Namen, bin ich überzeugt. Hätte die damals schon Miranda de Grande geheißen, geschmiffen,
das kann sein.
Dann wäre sie bestimmt bei dir hängen geblieben. Miranda de Grande.
Ja, garantiert. Ach, furchtbar. Na, dieses Jahr ist es wirklich sehr, also es ist ja das erste Mal wieder richtig Dschungel nach letztem Jahr, dem Corona-Ausfall. Und bei mir im Bekanntenkreis sind so ein paar inzwischen, die es auch regelmäßig gucken und die sehr angefixt sind. Und in diesem Jahr ist viel Trubel zwischen den einzelnen Personen. Und es ist schon von Anfang an sehr hoch hergegangen, weil natürlich die Charaktere da aufeinanderprallen. Es ist ja so als prominentester, bekanntester ist Harald Glöckler drin. Der, glaube ich, fast noch der geistig normalste von allen ist, stellt sich so nach und nach raus. Und es sind vor allem zwei Frauen drin oder drin gewesen, die sich von Anfang an total in der Wolle hatten und in den Haaren hatten. Und die wurden dann auch gemeinsam in die Dschungelprüfung gewählt. Ich kannte beide vorher noch nicht, muss ich auch wieder mit dazu sagen. Das eine ist Linda Nobert, die war wohl, ich weiß es gar nicht, auch in einer dieser Reality Topmodel oder sonst was oder Bachelor Sendung drin. Und Janina, deren Nachname ich wieder vergessen habe, Janina hatte eine Affäre mit Dieter Bohlen und hat deswegen den Beinamen Teppichluder bekommen, weil sie im Teppichladen, genau, sie arbeitete im Teppichladen und da hat sie wohl mit Dieter Bohlen häufiger Nicknack gemacht
auf dem Teppich. Ich klopf dich aus mit.
So, ich nehme dich auf den Perser. Ja, und das ist wohl, also der ist wohl regelmäßig vorbeigekommen, die hatten so eine Affäre
da. So. Also die heißt, oder ist das Teppichluder hat noch ihren Originalnamen oder ist die auch schon?
Janine, nee, die heißt Josefian, ah, ja, okay, heißt sie.
So.
So. Und die sieht, die hat auch so dicke, aufgespritzte Lippen. Witzigerweise spricht die wie Donny Buster. Es ist uns allen im Freundeskreis haben von Anfang gesagt, die hört sich an, mach mal die Augen zu, die hört sich an wie Dolly Buster. Das muss mit den Brüsten und den Lippen zusammenhängen, dass sich dadurch die Sprechweise
verändert. Also eher so der Flauschteppich-Typ. Wie heißen diese? Hochflor, ja? Hochflorteppich-Typ.
Flocati? Ja, genau. Hast du jetzt Flocati gesagt?
Nein. Okay, also die hatte sich mit der anderen in der Wolle.
Genau, die beiden haben sich in der Wolle gehabt und das eskalierte jetzt. Wir sind jetzt heute, ist ja gerade Dienstag, wo wir miteinander sprechen, und das ist gestern Abend, Montagabend, total eskaliert. Und zwar waren die beiden zusammen in der Dschungelprüfung. Mir ging die Nobat, die Linda, total auf die Nerven, weil die stand immer nur kreischend dahinter, während Janina die Sterne gesammelt hat im größten Schlammdreck da und Innereien und so weiter. So, und dann haben die sich hinterher total in die Wolle bekommen, weil dann die eine sagte, ja, ich war dabei, ich habe geholfen, und die Janina sagte immer, du hast doch nur gestanden, du hast nichts gemacht und so. Und dann haben die sich so weit hochgeschaukelt und immer weiter gestritten, bis dann irgendwann Janina gesagt hat, geh doch zurück in den Busch, wo du hingehörst. Und jetzt muss man wissen, Linda ist schwarz, ist dunkelhäutig. So. Und das ist im ersten Moment noch so ein bisschen untergegangen, da hat die gar nicht so drauf reagiert, das hat die in der ganzen Rage, glaube ich, gar nicht gehört. Und dann hat die Janina es auch noch ein zweites Mal gesagt. Und dann hat die gesagt, mal, was ist unterste Schiene, wie bist du denn hier drauf und so. Und dann haben auch alle anderen aus dem Camp gesagt, Janina, das ist rassistisch, nimm das zurück, das kannst du so nicht sagen. Und die haben alle insgesamt eine Nacht drüber geschlafen, auch RTL, und am nächsten Tag hat RTL dann verkündet, nee, also so geht's nicht, das ist eindeutig rassistisch und Janina muss das Camp verlassen.
Also sie hat wirklich Busch gesagt, nicht Dschungel, weil es hätte ja sein können, dass sie jetzt gesagt hat, wir sind im Dschungelcamp, geh doch zurück in den Dschungel oder so. Nee, das hat sie nicht gemeint, nein.
Nee, es war sehr, sehr eindeutig. Sie hat auch nicht gesagt, pack deinen Hintern irgendwie weg oder sonst was oder keine Ahnung was, sondern eindeutig, geh in den Busch, wo du herkommst oder wo du hingehörst. Also das war schon, also da ist relativ wenig
rum zu deuten. Also da ist viel, viel Zündstoff drin. Und wir haben ja noch zwei Mal Gelegenheit, drüber zu reden hier in unserem kleinen Podcast. Ja, Micha Klein beobachtet für uns das Dschungelcamp. Ja. Das sind so die Themen der Woche, klar. Und natürlich Corona. Ich gucke nur auf die Uhr, weil wir sind ja schon wieder fast bei einer Dreiviertelstunde. Corona auch. Wir sind jetzt aktuell so bei 150.000 sowas am Tag, Neuinfektionen. Experten sagen, das wird wohl so Richtung Februar, Mitte Februar nochmal sich verdoppeln können, locker. Vielleicht sogar noch mehr werden. Müssen wir einfach schauen. Jetzt kommt demnächst, das ist eine große Diskussion. Und ich habe das Gefühl, hier bei uns im Freistaat Sachsen zumindest eine größere Diskussion oder ein größeres Thema als zum Beispiel bei Micha in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern oder so. Die Impfpflicht für Pflegekräfte, auch so Rettungssanitäter und so weiter und so fort. Und es wird heftig diskutiert gerade. Soll das so kommen? Soll es wirklich so sein? Das heißt, um es nochmal für alle Podder, die jetzt von ganz weit weg hören, zuhören, nochmal zu erklären. Das bedeutet, ab 15. März musst du geimpft sein als Pflegekraft, ansonsten verlierst du deinen Job. Also das verlierst du deinen Job, muss man vielleicht auch noch ein bisschen relativieren. Dieser Mensch, diese Pflegekraft, könnte dann natürlich trotzdem dort in der Klinik weiter arbeiten, wenn sie das wollte, oder in diesem Pflegeheim, aber eben nicht mehr am Patienten. Also müsste dann eben, keine Ahnung, in die Küche oder was auch immer. Obwohl, das weiß ich gar nicht, aber ich meine ja, dass das gehen würde. Ja, das ist eine große Diskussion, und gerade hier in Sachsen hat man jetzt festgestellt, dass es in vielen Tageszeitungen jetzt zu massiven Sprüngen von Stellenanzeigen kommt, wo eben Ungeimpfte sagen, hier, ich bin ungeimpft, Rettungssanitäter, ungeimpft, Krankenschwester, ungeimpft, Krankenpfleger, suche Stelle, weil ich jetzt mit Berufsverbot demnächst belegt wäre. Und das sind dann irgendwie wohl, ich habe es jetzt selber leider nicht gesehen, aber es sind wohl immer gleich gehäufte Anzeigen, ne? Also die scheinen sich da irgendwie abzusprechen, und da sagt man jetzt, ist das wirklich wahr? Stimmt das wirklich? Was steckt dahinter? Ist das einfach nur wieder eine Kampagne von Impfgegnern, oder sind das echte Menschen dahinter? Die haben wohl ein paar angerufen dort, die haben ja dann so ihre Handynummer, ne? Suche Job, hier ist meine Handynummer. Haben sie schon festgestellt, dass viele dort nicht erreichbar sind, oder also dass es diese Handynummer nicht gibt, aber das ist um Gottes Willen noch kein Beweis dafür, dass das nicht wirklich echte Menschen sind, die dahinter stehen und die vielleicht wirklich das Problem haben. Und jetzt aber, das wollte ich eigentlich sagen, zum ersten Mal, das hatten wir heute in den Nachrichten, tatsächlich CDU-Landräte, das klingt jetzt schon wieder so alarmistisch, aber zumindest ein CDU-Landrat in Sachsen, der sagt, also das wir akzeptieren das nicht mit diesem Berufsverbot, und wir sagen, selbst nach dem 15. März kann eine Krankenschwester, ein Pfleger, ein Sanitäter und so weiter bei uns beschäftigt bleiben in den Kliniken, auch wenn er nicht geimpft ist. Ja, also es ist ja fast schon, wie sagt man, ungehorsam. Wie heißt das? Also stellt sich ja dann gegen die Gesetzeslage eigentlich. Ja, das wird gerade sehr stark diskutiert in Deutschland. Ja. Ich merke schon, ihr habt keine Meinung dazu.
Oder, oh, viel ja? Meinung. Ich finde es interessant, weil es in anderen Ländern ja, ich gucke ja gerne dann immer mal woanders hin, wie läuft's denn da, wie funktioniert's da, und es gab ganz große Diskussionen auch in Spanien, in Italien, in Frankreich, da hat's nicht zu so wahnsinnig vielen Kündigungen geführt. Das ist ja hier die ganz große Angst, dass plötzlich im Pflegebereich die Menschen fehlen. Also da ist es nicht so schlimm geworden wie befürchtet, oder sagen wir so, es waren auch halt viele, die vorher ganz groß gesagt haben, um Gottes Willen, dann mache ich das, dann lasse ich alles fallen und liegen, und ich habe die Befürchtung, dass es in Sachsen vielleicht noch ein bisschen anders aussieht.
Gestern auch gesehen, in Bayern ein großes, eine Klinikgruppe mit 7500 Beschäftigten, da sind es wohl 80, die jetzt sagen, wir lassen uns nicht impfen, und selbst von diesen 80 sind nur 5 so extrem, dass sie sagen, wir würden zur Not auch die Kündigung, also von 7500, glaube, da ist die Quote hier bei uns in Sachsen ein bisschen höher. Ja, kann man vorstellen. Ja. Was macht man jetzt mit allen? Wir hatten ja heute Morgen kurz überlegt, die Gastronomie sucht ja händeringend Personal. Ja, nach der Omikron-Variante geht es ja dann vielleicht wirklich wieder aufwärts, dass dann eben nicht mal diese Beschränkungen, dass du nicht 2G plus und so weiter und so fort in der Gastronomie, die suchen händeringend Leute. Das wäre doch aber jetzt zum Beispiel was für Pflegekräfte auch, ja, dass man sagt, Pflegekräfte.
Jetzt machst du dir richtig, Freunde.
Pflegekräfte
jetzt ist es richtig, ne?
Ja.
Wenn du nicht mehr als Krankenschwester arbeiten kannst, gehst du Kellner.
Das musst du als Chance sehen.
Ja, Rettungskräfte.
Das ist eine Chance. Tatsächlich, wie oft warst du schon im Restaurant und hast gedacht, oh, der Kellner, der ist aber muffelig und so. Und so eine Pflegekraft unterstelle ich jetzt immer, also so wie man die kennt, so aus dem Altenheim und so weiter, ist doch immer, na, ja. Herr Hart, heute haben wir noch nicht genug getrunken.
Ja, das ist doch so ein Bierchen. Schön, ne? Oder wenn jemand kommt und dir vielleicht von sich aus mit der Serviette so ein bisschen den Mund abtupft, weißt du, die war vorher im Pflegeheim oder er.
So, das, ja, was wollen wir denn heute mal essen? Auf der Tageskarte gibt's das und das. Das könnte Servicecharakter sein.
Genau. Jetzt stehen wir alle mal kurz auf und laufen einmal um den Tisch.
Ja, aber es ist auch nicht jeder, der im Krankenhaus liegt, behindert. Ihr redet ja wie, als wären wir schwachsinnig. Wenn du im Krankenhaus bist und da kommt ein Pfleger zu dir, na, was haben wir denn heute? Würde ich doch sagen, sag mal, hat's eigentlich bei Ihnen?
Wie geht's denn heute unserem Bein?
Unseren, wie es Ihren geht, weiß ich nicht.
Na, haben wir ein kleines Hüngerchen. Das sind doch völlig neue Dienstleistungsmöglichkeiten, die sich da in der Gastronomie in diesem Gewerbe ergeben.
Ja. Aber die Ansprache, total freundlich und nett. Ja.
So, Beschwerden bitte direkt an André Hart und Michael Klein.
Ja, ich weiß, das ist dann hinterher, das ist so eine Gewohnheitssache. Das ist nicht, dass du es hinterher verwechselst, wenn du dann mal im Krankenhaus bist und dann wird dir das Essen hingestellt, dass du immer Trinkgeld gibst.
Ja, so. Ja, mal gucken, wo die Diskussion hingeht. Auch das werden wir beobachten. Ja, in unserem kleinen Podcast und überhaupt. Bin ich echt mal gespannt.
Ja, das ist schwierig. So, hoffentlich wird es irgendwann mal vorbei sein.
Hat denn noch jemand was Wichtiges auf dem Zettel? Also um Gottes, ich generiere mich ja immer so ein bisschen als der Wortführer, das will ich gar nicht sein, aber
Gruppe braucht die Führung.
Wir haben ja noch den gespielten Witz vor uns und eine Frage von der Christine müssen wir ja hier auch noch irgendwie lösen, aber ich will jetzt nicht vorpreschen. Ich habe noch einen Tipp, entschuldigt, weil ich das gestern Abend erst gesehen habe.
Er will nicht vorpreschen,
Wir fassen mal zusammen, Ian McEwan ab bitte. Ja. Wirklich tolles Buch. Dann Gott ist manchmal ein Arsch.
Gott, du kannst ein Arsch sein.
Till Schweiger. Ja. Dann fassen wir Wilburi, oder wie hieß
die? Lustig übrigens, dass bei diesem Filmtitel Gott, du kannst ein Arsch sein, niemand auf Papst Benedikt gekommen ist, der jetzt gerade ja die du sollst nicht lügen steht als große Schlagzeile. Irgendwo habe ich jetzt, weil er da richtig zu den Missbrauchsskandalen eine Falschaussage jetzt zugeben musste. Ne? Ja, ja. Das U-Boot heißt Vigil geschrieben, Vigil, Tod auf hoher See in der Mediathek von Arte.
Okay. Und ich habe gestern Abend geguckt bei den Kollegen vom ZDF, die Wannsee-Konferenz, die sich ja vor 80 Jahren tatsächlich abgespielt hat. Wannsee-Konferenz, das heißt vor 80 Jahren, schnell, ratter, 42, und dort kamen also 14 illustre Herrschaften zusammen, Nazi-Größen, Gauleiter, SS-Männer, die quasi über Hitlers Endlösung debattiert haben, beziehungsweise ganz konkret besprochen haben, wie man die Judenfrage endgültig lösen könnte oder dann eben tatsächlich auch lösen will im Deutschen Reich. Und das hat mich echt bestürzt. Also das war unfassbar, und die sind ja wirklich nach Protokoll vorgegangen dort. Das heißt also, diese Dialoge, die man dort hört, sind im Wesentlichen tatsächlich basiert auf dem Protokoll, was den Krieg überdauert hat. Das heißt, das hat sich niemand ausgedacht, und das kann man sich eigentlich auch nicht ausdenken. Das ist so makaber und so schlimm, diese Terminologie und was. Also das ist wirklich sehr, sehr sehenswert. Und auch sehenswert die Besetzung, also alles Schauspieler, Leute, die ich ehrlich gesagt nicht kannte, aber sie sind auch nicht so klischeehaft, so diese fratzenhaften Nazis, wo man dann denkt, na, jetzt mache ich mal einen Film über böse Nazis und jetzt setze ich dort mal so irgendwelche fetten Typen. Das war, also gut, die gab es auch vereinzelt dort in der Besetzung, diesen 14, 15 Leuten, aber zum Beispiel dort der Chef, Judenverfolger von Hitler, das war ja Reinhard Heydrich, gespielt von Philipp Hochmeier, das habe ich mir extra aufgeschrieben, Philipp Hochmeier, der sah aus und hat es auch gespielt, als würde man im Weißen Rossel sein. Also so total nett und charmant und hat so alle so mitgenommen in seinen Ausführungen, als es wirklich darum ging, dort die Menschen sonder zu behandeln. Sonderbehandeln heißt tatsächlich dann töten, ne? Sonderbehandlung ist dann so der Exitus und so weiter. Und wie die dann dort mit diesen Zahlen hantiert sind, mit diesen Millionen von Menschen, und wenn man das dann auch runtergebrochen hat, dass dann einer erzählt hat, naja, wir haben 33.000 Juden in 36 Stunden geschafft und so. Also, das ist schon sehr makaber. Und meines Erachtens wirklich ja keine Geschichtsstunde, sondern anderthalb sehr, sehr interessante, sehr spannende und sehr nachdenklich stimmende Geschichtsstunden. Wannsee-Konferenz. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt auch noch längere Zeit in der CDF-Mediathek verfügbar ist. Ich
hab's programmiert und werde es mir anschauen. Ja. Aber weil wegen der, ich komme jetzt gerade wegen der Diktatur, wegen des Dritten Reichs gerade drauf, und eben die Länder, die wir hatten, die kein Tempolimit haben, ne? Haiti, ja. Schwierig, ne? Ich glaube, Präsidentenputsch, ich weiß nicht, ist da Militär wieder aktiv. Mhm. Myanmar ist eine Militärdiktatur. Bhutan, glaube ich, auch nicht so ganz demokratisch. Afghanistan, Taliban, wissen wir. Nordkorea, brauchen wir nicht drüber reden. Und dann fällt mir immer ein, unser Slogan hier in Deutschland: freie Fahrt für freie Bürger. So, Staaten ohne Tempolimit. Schön, oder?
Sag nichts gegen Tempolimit, ja. Du weißt, wir müssen gucken, dass wir hier unsere Power-Community zusammenhalten, ja. Da geht ein Riss durch die Gesellschaft. Die einen sagen so, die anderen so, ja.
Absolut.
Die einen fahren halt Sanyong oder was bist richtig. Du bist immer noch Sanyong hier. Ja? Und die anderen fahren halt Audi.
Ja? Aber es fällt mir gerade so auf, wenn ich diese Liste der Länder durchgucke und Deutschland sticht da so heraus. Na gut, Indien ist auch eine Demokratie.
Ja, aber das darfst du so nicht sehen. Guck mal, in Nepal war ja dabei. Wie willst du denn in Nepal, klar haben die kein Tempolimit, aber wie willst du denn im Himalaya auch 400 fahren oder 280? Ja. Also insofern brauchen die es auch nicht. Also dieser Vergleich hing.
Freie Fahrt für freie Bürger. Ich finde den Slogan bei uns sehr schön in dem Zusammenhang.
Wir kommen zu unserem Lehrerkind. Das da heißt Miranda die Grande. Mit einer kleinen Frage. Und wer diese Frage falsch beantwortet,
hast du
der Witz? Muss halt den. Ich bin bestens vorbereitet.
Oh, dann
natürlich. Ich bin natürlich, bin bestens ja. vorbereitet.
Ja, sehr gut, sehr gut, natürlich.
Ich würde mich sogar freuen, euch beiden diesen Witz zu überlassen. Na, guck mal. Also ihr seid dann die Figuren,
ja, bitte.
Die spielen müssten. Aber ich verliere ja nicht. Micha, so. Jetzt die Frage, Christine.
Frage ist ganz kurz: Wie viele Füße hat ein Tausendfüßler?
Das
ist keine Alexa-Frage. Ich gebe euch eine kleine Hilfe. Also so ein Tausendfüßler, der gemeine Tausendfüßler, besteht aus einer Kopfkapsel und einem Rumpf. Und dieser Rumpf ist in, verrate ich nicht wie viele, gleichartige Segmente unterteilt.
Haben alle Tausendfüßler gleich viele Füße oder ist das unterschiedlich viel?
Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Also wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Wollt ihr Auswahlmöglichkeiten?
Ja, bitte.
Ja, bitte.
Einmal bei den Klassikern, ne? Sind es 1000? Sind es mehr oder sind es weniger?
Weniger. Das ist jetzt so einfach.
Sagst du weniger?
Ich sag weniger als 1000, natürlich.
Aber heißt der Tausendfüßler?
Ja, dann sage ich, es sind mehr. Und wie? Ich kann ja jetzt nicht sagen, oh, wie mich ja weniger, dann hätten wir ja kein Ergebnis. Ja, also sage ich jetzt mehr. Also wir brauchen ja einen Verlierer.
Ja, so ein Tausendfüßler, habt ihr schon mal drüber nachgedacht?
Das ist doch eine Alexa. Also bei uns die Alexa, so Alexa Show mit Bildschirm jetzt, die neuen, ja. Und die macht immer Fragevorschläge, ne? Die sagen, Alexa, hier, Witz des Tages, schlägt die dir vor, kannst du fragen. Oder Alexa, wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Aber ich habe noch nie nachgefragt, sonst könnte ich das jetzt natürlich beantworten.
Stell dir mal vor, Tausendfüßler würden Schuhe bezahlen. Zalando würde pleite gehen an den Rücksendungen.
Ich finde immer bei Alexa immer schön, Alexa, ruf mal den Osterhasen an. Oder den Weihnachtsmann.
Ihr kriegt viel tollere Sachen als ich. Bei mir steht immer, wie ist die Inzidenz heute in Deutschland?
Also bei mir steht gar nichts, ich habe noch so eine alte. Aber muss deine Alexa mal fragen, ruf mal den Osterhasen an.
Was sagt sie
da? Dann musst du mal ausprobieren. Das ist echt witzig. Also es kommt drauf an, wann du das fragst.
Okay.
Ist niedlich gemacht. Also wie viele Füße hat ein Tausendfüßler? Es gibt insgesamt 8000 Tausendfüßlerarten, also ganz, ganz viele. Und Da gibt es Exemplare, also es ist in der Tat unterschiedlich. Es gibt Exemplare mit Minimum 8 okay. und Maximum 340 Beinpaaren. Wenn man das also hochrechnet, reden wir da von Minimum 16 bis maximal 680 Füßen. Oh. Das heißt, ein 1000-Füßler hat maximal 680 Füße und damit weniger als 1000 Füße.
Aber jetzt stell dir mal vor, ich stolper schon mit Zweien. Was machen wir
denn mal? Stell dir mal vor, 680 Füßchen.
Oh, ja. Ich würde mir dauernd auf die, Zehen treten.
Ja, und abends Füße waschen, das ist total aufwendig. Im Sommer, wenn du Flipflops anhast.
Das soll die ganzen Zehennägel schneiden.
Ah, oh, um Gottes Willen. Apropos Zehennägel schneiden, da muss ich jetzt kurz zum Dschungelcamp. Da gibt es auch noch Tara aus Österreich. Und Tara aus Österreich hat wohl einen Kanal, auf dem sie Videos mit ihren Füßen verkauft. Wo es also wirklich Klientel gibt, die dafür bezahlen, dass sie also Füße sehen und das also wohl erotisch besonders spannend finden. Und sie verkauft auch getragene Socken. Und jetzt kommt Fußnägel.
Oh, das ist eklig.
Oder?
Oh, ja. Widerlich. Oh, bäh.
Aber sowas lernst du, wenn du Dschungelcamp guckst. Es gibt für alles einen Markt.
Okay, gut. Gut, dass wir es nicht gucken.
Ist das jetzt Werbung? Habe ich jetzt Werbung für Tara gemacht?
Stimmt, jetzt. Also ich gehe jetzt googeln. So,
ich sitze hier und bewege mich schon wieder rhythmisch.
Ja, du musst dein Fenster erzählen.
Liegt das an den Fußnägeln?
Nee, mein Zeitfenster ist schon wieder durch, weil ihr wisst,
Pipi.
Während der Sendung immer ganz, ganz viel trinken, ganz viel Kaffee, ganz viel Wasser und dann halte ich den Podcast, den wir jetzt gerade nach der Sendung aufzeichnen, immer gerade so noch aus.
Aber du bedarfst jetzt deinen Witz hier, Kredenz.
Ich sag mal einen Witz los. Ja. Aber ich habe mir gerade überlegt, wenn ich euch den beide spielen lasse, dann nehme ich ja die Pointe schon vorweg.
Nee, na, dann spielt ihr den mit.
Also theoretisch, ich muss die Blondine spielen und du die Brünette.
Das ist aber schön, dass du nach wie vielen Jahren machen wir diesen Podcast jetzt das Prinzip des gespielten Witzes auch erkannt hast.
Also du bist die Brünette.
Ja,
und ich bin die Blondine.
Okay, und Christine ist nix?
Christine, nee, ich bin nur dabei. Christine, lass mal, ich höre euch zu. Ich bin gespannt.
Christine ist der Lacher.
Das Morgenmädel.
Genau.
Ja, wir hatten das Morgenmädel, genau. Wir hatten in dieser Woche auch den Tag des herzhaften Lachens.
Okay. Ja. Also ich bin die Brünette, sagst du, ja?
Du bist die Brünette, du stehst jetzt an einem Fluss, an einem Ufer.
Aha, ja? Aha.
Und du möchtest auf die andere Seite des Flusses. Aber es ist keine Brücke da. Und auch kein Schiff und auch kein U-Boot und auch kein Floß und auch kein gar nichts.
Kein Bugatti,
Kein Bugatti, nichts. Ja? Also du stehst am Fluss, du bist Brünette und willst auf die andere Seite. Plötzlich siehst du mich auf der anderen Flussseite.
Hallo André.
Ich bin doch eine Blondine. Andrea. Sag Andrea, ja?
Andrea.
Hallo, Andrea.
So, und du musst mich jetzt fragen, wie komme ich denn auf die andere Seite?
Andrea, schön dich zu sehen. Sag mal, wie komme ich denn da auf die andere Seite?
Hä? Du bist doch auf der anderen Seite.
Ja, die macht das sehr professionell.
Professionell, oder?
Sehr professionell.
Ich sag's dir,
köstlich, köstlich.
Ja. Uns laden die bald mal zu 3:09 ein. Ja, so, ja, ja. Da wo schon Miranda de Grande saß.
Ach, ins SWR Nachtcafé, da würde ich auch mal gerne hin.
Ja, Nachtcafé. Oh. Ist das nicht mit Dings hier? Wie heißt der? Ach, oder? Das ist Nachtcafé, ist Ina Müller?
Nee, das ist Inas Nacht. Da kommen wir nicht hin, dafür sind wir.
Eine Insel hat hier vor Kanada.
Hä?
Wie heißt denn das?
Das ist Jörg Pilawa.
Ist das Nachtcafé? Nein,
das SWR Nachtcafé, ich weiß gar nicht, wer das jetzt moderiert, das hat jahrelang Wieland Backes moderiert. So. Und das war so ein bisschen sehr, also es war so für die Nacht, also sagen andere Leute haben Einschlaf-Apps und andere gucken den SWR um die Zeit. Okay. Das war immer so sehr ruhig und gediegen.
Ja, so. Okay. Ruhig und gediegen, das wünschen wir euch. Bleibt gesund, geht ruhig und gediegen durch den Rest der Woche. Ja, ich gehe jetzt erstmal schnell für kleine Jungs. Seid nicht böse.
Wir müssen unsere Podcast-Zeiten anpassen. In 10 Jahren können wir noch 15 Minuten machen. Ja, aber wir trinken doch alle. Also es ist doch,
ich habe immer eine riesen Kanne stehen.
Naja, aber wir doch alle. Ja. Und wackeln wir so rum?
Naja, ich kann doch nichts dafür.
Ach nein. Du könntest im Training sein. Einfach mal hier so Beckenbodentraining. Ein bisschen was.
Oh, weiß nie, wofür es gut ist.
Sagt ihr noch Tschüss.
Tschüss.
Hast du mal untersuchen lassen?
Also, macht schon gut. Wir hören uns nächste Woche oder spätestens morgen früh oder überhaupt morgens im Radio. Okay?
Sehr gerne.
Also,
bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.